Und um Angst vor schwarzen Menschen zu haben, muss man bestimmte negative Vorstellungen mit ihnen verbinden. Diese negativen Vorstellungen, die die Basis für Rassismus bilden, können zum Beispiel durch Schweißausbrüche, die eine Angstreaktion des Körpers ausdrücken, gemessen werden. Damit waren bei den weißen Personen unterbewusste rassistische Vorstellungen nachgewiesen, auch wenn sie sich selbst nicht als RassistInnen bezeichnet hätten. Der neuropolitische Ansatz erlaubt es uns also, emotionale Reaktionen empirisch zu messen und damit bestimmte kognitive Inhalte oder Einstellungen nachzuweisen, auch wenn die betreffenden Menschen, vielleicht auch wir selbst, vehement abstreiten würden, dass diese bei ihnen vorhanden sind. Im Kontext der Rassismusdebatten hierzulande, in denen nicht weißen Deutschen so oft gesagt wird, dass sie sich ihre Verletzungen nur einbilden oder den Rassismus erst erzeugen, indem sie ihn thematisieren, weil er ja dieser schiefen Logik zufolge nicht existiert, solange er nicht beim Namen genannt wird, finde ich den neuropolitischen Ansatz, das Ungesagte im Gehirn zu messen, wegweisend und empowernd. Tatsächlich habe ich bei meinen Vorträgen noch nie einen Einwand seitens rassifizierter Minderheiten oder anderer stereotypisierter Menschen gegen die neuropolitische Methodik zu hören bekommen. Denn diese Menschen kennen die Situation einer rassistischen Person in der Bürokratie, in der Schule, an der Uni oder am Arbeitsplatz hilflos ausgeliefert zu sein. Sie haben zigmal erlebt, wie Menschen ihr ausgrenzendes Verhalten abstreiten oder mit moralisch hübschen Worten verkleiden. Gerade Angehörige von diskriminierten Gruppen möchten die kognitiven Ausgrenzungs- und Dehumanisierungsprozesse, die unsichtbar unter der Schädeldecke ihres Gegenübers vor sich gehen, verstehen, um sich besser dagegen wehren zu können und nicht täglich die eigene Realitätswahrnehmung anzuzweifeln. Heutzutage verwendet die soziale und politische Neurowissenschaft hauptsächlich Hirnscans mithilfe von fMRT –